Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Biology to Go, des Podcasts des Fachbereiches Biologie. Mein Name ist Steffen Hartsch und ich arbeite am Zoologischen Institut der Universität Greifswald. Und mein Gast heute ist Julien Botha, Studierender bzw. Absolvent, muss ich sagen, der Universität Greifswald hier im Fachbereich Biologie. Julien, herzlich willkommen.
Ja, hallo Steffen, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Julien, ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast sowohl dein Bachelorstudium als auch das Masterstudium hier an der Universität Greifswald im Fachbereich Biologie absolviert. Erfolgreich, gerade die Masterarbeit verteidigt vor ein paar Wochen, also der Abschluss ist noch ganz frisch. Und du arbeitest, wie ich gerade gehört habe, jetzt auch schon weiter auf verschiedenen Projekten, über die wir sprechen wollen. Für diejenigen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die bereits den letzten Podcast mit Herrn Dr. Schöner gehört haben, wir werden heute auch wieder Thema Kannenpflanzen und Thema Fledermäuse streifen, recht intensiv.
Ganz genau.
Ja, das sind die Themen, zu denen du gearbeitet hast. Wir wollen uns die Zeit nehmen und mal starten mit dem Bachelorstudium. Julien, gib uns ein paar Einblicke. Du hast Landschaftsökologie, den Bachelor Landschaftsökologie studiert. Und du kannst ja mal ein paar Dinge zusammenfassen, die dir positiv oder, wenn es sein muss, auch negativ, nein, gerne auch negativ, hier aufgefallen sind zum Studium generell oder auch spezifisch hier für Greifswald.
Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, ich habe diesen Bachelor in Landschaftsökologie sehr genossen. Es war tatsächlich eigentlich genau das, was ich erwartet und mir auch erhofft hatte von dem Studium hier. Es war eine sehr, sehr breite Perspektive, die wir damit auf den Weg bekommen haben, die eben auch den Menschen in diese Interaktionen zwischen Ökosystemen, Ökologie und so weiter und so fort mit einbezieht. Und vielleicht muss ich noch dazu sagen, so ein bisschen zu meinem Hintergrund, ich war mir lange Zeit gar nicht so sicher, was ich eigentlich machen möchte und was ich studieren will.
Wie bist du denn auf Greifswald aufmerksam geworden und Studiengang hier? War das Mundpropaganda oder hast du aktiv gesucht im Internet oder?
Genau, ich hatte aktiv gesucht und tatsächlich durch viele Zufälle bin ich damals auf ein Video von dem inzwischen emeritierten Professor Sukko gestoßen und war wirklich fasziniert von dem, was er so von sich gegeben hat. Und da fiel dann eben auch der Begriff, dass er hier diesen Studiengang mitgeprägt hatte. Und dann hatte ich mich dahingehend weiter informiert. War dann zu Besuch bei einem der Hochschulinformationstage, hatte mich mal in ein, zwei Vorlesungen mit reingesetzt, mit damaligen Studierenden auch gesprochen und war dann eigentlich sehr schnell sehr überzeugt auch von diesem Studiengang.
Ja. Schön. Du hast gerade gesagt, der Studiengang hat das erfüllt, was du dir erhofft oder erwartet hast. Kannst du das ein bisschen ausführen? Also das betrifft, denke ich mal, die Inhalte, aber vielleicht auch, ich weiß nicht, die Gruppengrößen oder Art der Veranstaltungen?
Genau, also einerseits von den Inhalten muss ich wirklich sagen, es gab so gut wie gar nichts, was mich nicht interessiert hätte, was wirklich eigentlich eine sehr luxuriöse Situation war, weil es dann auch viel Freude bereitet hatte, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja, von den Erwartungen her, also Greifswald, muss man ja dazu sagen, ist ja einfach auch eine kleine Universität und meine Hoffnung damals war tatsächlich eben auch so ein bisschen von diesen kurzen Wegen und eben auch kleineren Studiengangsgrößen zu profitieren, weil es mir eben auch ein wichtiges Anliegen war, meine Kommilitonen persönlich zu kennen und wie ich dann auch schnell lernen durfte, hat sich das auch dann recht bald auf unsere Dozierenden ausgeweitet.
Da ja, den kann man schwer aus dem Wege gehen, ja.
Ja, also da sind wirklich ganz, ganz, ganz angenehme Begegnungen immer wieder daraus hervorgegangen und das habe ich wirklich durchwegs sehr geschätzt.
Da hake ich vielleicht gleich mal ein. Du hast gerade gesagt, Greifswald ist eine relativ kleine Universität, das ist richtig, 10.000 Studierende. Die Stadt Greifswald liegt da bei etwa 60.000 Einwohnern, also wir haben eine ganz interessante Relation sozusagen von Studierenden zur übrigen Bevölkerung, also es ist eine Universitätsstadt tatsächlich. Ich hoffe, ich erwische dich jetzt nicht auf dem falschen Fuß, wenn ich mal kurz vom Studium ablenke. Wie hast du denn das studentische Leben hier empfunden in Greifswald?
Ja, es war eng verknüpft mit meinem Studiengang. Also wir waren damals zu Beginn, wenn ich mich richtig erinnere, um die 40, 45 Personen und kannten uns dadurch natürlich auch alle. Gerade in den ersten Semestern hatten wir sehr, sehr viel zusammen im Jahrgang auch immer unternommen. Sind gemeinsam zu irgendwelchen Feiern gegangen oder haben Ausflüge miteinander gemacht. Und da sind viele großartige Freundschaften auch daraus entstanden.
Ah ja, ja.
Und ja, wenn ich da dran zurückdenke, dann eigentlich tatsächlich auch überwiegend an diese Zeit, die eben durch sehr viele sehr schöne Kontakte auch geprägt war.
Im Winter wird ja der Kosmos hier so ein bisschen kleiner, weil viele Outdoor-Möglichkeiten auch für Sport und so weiter wegfallen. Da bist du ganz gut durchgekommen durch die Winter? Oder ich denke, als Student hat man dann genügend Clubs oder was auch immer, wo man hingehen kann.
Ja, da die ersten Winter waren wirklich ausgesprochen hart.
Ja.
Also man kommt ja so nichts ahnend irgendwann dann im Spätsommer hier in Greifswald an, weil man sich dann eben eingeschrieben hat. Dann ist noch alles ganz schön, man hat noch ein paar nette Sommertage und denkt sich, Mensch, hier kann man es aber aushalten.
Es könnte so weitergehen
und dann kommt irgendwann eine Hochnebelschicht, die sich ja 2 bis 3 Monate nicht mehr verzieht. Es ist fürchterlich grau, nass,
regnerisch. Das ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht nicht so viel, ja.
Und die Winter waren wirklich hart. Gerettet haben mich da wirklich meine Freunde und Bekanntschaften. Wir haben dann einfach viel miteinander gemacht, uns da gegenseitig durchgeholfen. Und ich muss tatsächlich auch dazu sagen, in den ersten Semestern war auch das Studium, also der Studienplan, ganz schön eng gestrickt und war gar nicht so viel Zeit, sich sonderlich über das schlechte Wetter zu beklagen, da wir die meiste Zeit eigentlich im Hörsaal saßen oder dann eben in der Bibliothek zum Lernen.
Ja, okay.
Was ich dann aber auch gelernt habe, es gibt ja dann durchaus auch schöne Angebote, mit denen man durch den Winter kommt. Also das Theater bietet ja wunderbare Vergünstigungen an für Studierende.
Klar, ja.
Und wenn mir dann wirklich mal die Decke sehr auf den Kopf gefallen ist, bin ich mal nach Berlin oder Hamburg über ein Wochenende gefahren.
Mal Großstadt tanken.
Genau, Großstadt tanken. Mhm. Und andererseits muss man vielleicht auch dazu sagen, ich persönlich finde, die Küste hat hier im Winter eigentlich nochmal einen ganz besonderen Reiz.
Ja, da stimme ich dir zu. Ja.
Man spürt nochmal die Naturgewalten auf eine ganz andere Art und Weise. Und ja, kann das Ganze auch mal ohne diese Touristenmassen genießen, was dann auch ein sehr exklusives Erlebnis ist.
Ja, exklusiv ein Strandspaziergang, Strand für dich bei schneidendem Ostwind, hat
bis die Nase einfriert.
Ja, so ungefähr, genau. Julien, nochmal an das Studium anknüpfend, wo hast du da die größten Schwierigkeiten oder Herausforderungen gesehen? Gibt es bestimmte Inhalte oder bestimmte Veranstaltungen, wo du sagst, oh, da muss ich mich aber irgendwie ganz schön strecken oder viel investieren? Kommt dir da direkt was so in den Sinn? Bitte keinen Dozentennamen jetzt natürlich, sondern wir bleiben bei Inhalten.
Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, da fällt mir eigentlich so konkret erstmal nichts ein. Es gab natürlich mal die ein oder andere Vorlesung und auch die ein oder anderen Inhalte, wo ich mich ein bisschen durchquälen musste. Aber im Großen und Ganzen hat mir immer sehr geholfen, dass ich eigentlich sehr genau wusste, was ich möchte und viele dieser Inhalte dann eben als kleine Bausteine sehen konnte, die mir dann ermöglicht haben, diese Ziele zu erreichen. Und von daher fällt mir da jetzt ad hoc erstmal nichts ein.
Ich finde das gut. Im Studiengang Bachelor Biologie weiß ich, dass zum Beispiel die Physik da so ein möglicher Stolperstein ist, aber in der Landschaftsökologie gibt es da nicht solche, sagen wir mal, K.O.-Veranstaltungen, wo viele Studierende erstmal drüber stolpern.
Ja, also gut, vielleicht einschränkend muss ich dazu sagen, was durchaus hart ist, ist in den ersten Semestern einfach diese enorme Stofffülle, mit der man konfrontiert ist. Und ich war damals reichlich naiv. Ich hatte mir gedacht, nach dem Abitur, Mensch, da hast du ja schon mal was durchlitten und durchgestanden. Schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden. Es konnte schlimmer werden. Naja, gut, schlimm ist vielleicht das falsche Wort, aber man muss sich erstmal darauf einstellen. Aber es ist durchaus machbar.
Ja, also das Lerntempo hat sich gegenüber dem Abitur nicht entspannt. Sagen wir mal so. Jetzt kommen wir mal ein bisschen in Richtung deiner Bachelorarbeit. Da bist du auch schon auf dieses Thema mit den Kannenpflanzen und Fledermäusen und diesem Mutualismus eingestiegen. Wie bist du denn da angekommen?
Ja, da muss ich nochmal dazu sagen, mit den Kannenpflanzen, das war damals eher so am Rande. Diese Themen hat mich irgendwann, ich meine mich zu erinnern, das war Ende des 4. Semesters gefunden, da hatte ich mal so einen gewissen Studientiefpunkt erreicht. Die ganze Theorie war schön und gut, aber ich wollte auch einfach mal was Praktisches, sozusagen selber Forschendes, Erforschendes tun. Und hatte dann irgendwo im Institut einen Aushang gesehen, wo eben Michael und Caroline Schöner noch Mitglieder für ihr Team gesucht hatten. Die haben nämlich eine Expedition nach Borneo in den Gunung Mulu Nationalpark geplant gehabt.
Ja, das hat uns Michael in der letzten Folge geschildert, auch dass sie da immer versucht haben, Leute zu rekrutieren. Ja.
Genau, ja. Und auf diesen Aushängen stand damals tatsächlich nur drauf, dass eben Masterstudierende gesucht werden. Und ich hatte mir gedacht, jetzt probiere ich trotzdem mal mein Glück. Hat er die beiden angeschrieben.
Während des Bachelors noch.
Genau, während des Bachelors. Mhm. Und muss wirklich sagen, da hat sich ein Kontakt ergeben, der die ganzen nächsten Jahre hat prägen sollen. Und wir hatten uns dann getroffen und sie hatten mir so ein bisschen erzählt, was sie dort vor Ort auf Borneo untersuchen, eben überwiegend an diesen Kannenpflanzen. Aber Michael hatte damals auch von Beobachtungen berichtet, wo er durch den Regenwald gegangen ist und dort wachsen, ja, alle paar hundert Meter sogenannte Rattanpalmen der Gattung Quartalsia, sind fürchterlich stachelige, nicht unbedingt ästhetisch ansprechende Palmen, aber die werden von Ameisen bewohnt. Und sobald man eine dieser Palmen berührt, fangen diese Ameisen an zu rasseln. Das ist eben ein Teil ihrer Alarmkommunikation.
Aha.
Und dazu ist bisher sehr wenig bekannt gewesen. Und das fand ich ja sofort unglaublich interessant, als er mir davon berichtet hatte. Und dann so in den nächsten Treffen eigentlich die Idee erwachsen, dass ich darüber doch auch meine Bachelorarbeit schreiben könnte. Und ja, so ist das Ganze dann entstanden. Wir haben die nächsten Monate damit verbracht, diese Expedition vorzubereiten. Da gab es natürlich einiges zu planen auch. Dann natürlich auch sozusagen die finanziellen Aspekte mussten auch abgesichert werden. Mhm. Und ich habe mich dann immer tiefer eigentlich in dieses Thema eingearbeitet. Und dann waren wir, irgendwann war es soweit. Wir sind dann im November dort nach Borneo gereist. Und nach Monaten der Vorbereitung war es dann wirklich ein unglaubliches Gefühl, dort tatsächlich anzukommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie lange war die gesamte Reise? Wie lange warst du da in Borneo?
Genau, auf Borneo war ich 3 Monate damals.
3 Monate.
Von November bis Anfang Februar.
Und das ging so mitten im Studium. Das muss doch dann irgendwie 5. Semester oder wann gewesen sein, oder?
Genau, wenn ich mich richtig erinnere, war es im 5. Semester. Hm. Ich hatte da gerade das 4. Semester eben abgeschlossen, hatte noch schnell eine Klausur geschrieben, dann meine Wohnung hier untervermietet, bin noch mal kurz zu Besuch zu meinen Eltern gefahren und dann ja auch schon aufgebrochen. Es ging allerdings tatsächlich auch nur, also es war damals dann auch ein relativ enger Zeitplan, alles recht eng getaktet. Ja, war nur möglich dadurch, dass wir das einfach monatelang auch vorbereitet hatten.
Ja, da steckt eine Menge Logistik drin, nicht?
Ja, ja. Absolut. Und ja, als ich dann damals wirklich da im Flugzeug saß, das war ein unglaubliches Gefühl, weil da wirklich ein Traum wahr geworden ist. Also es wurde eigentlich immer spektakulärer. Wir sind hier in Deutschland natürlich, wie man es eben so tut, mit einem großen Airbus gestartet und diverse Male umgestiegen. Unser letztes Fortbewegungsmittel war dann eine kleine Propellermaschine, die uns dann schon auf Borneo vom Flughafen in Miri, also an der Küste, ins Inland geflogen hat, vorbei an wirklich haushohen Wolkenbergen. Und irgendwann sah man dann da diese wirklich endlosen Weiten Regenwald aus diesen, als wir durch die Wolkendecke gestoßen sind. Und ich habe mir gedacht, Menschenskinder, das ist ja wirklich wie bei Indiana Jones.
Ja, du beschreibst das sehr anschaulich und ich merke hier, ich kann das den Zuhörern sagen, dass du also immer noch schwärmst und brennst für diese Reise. Ja, ich kann das sehr gut vorstellen. Das sind ja die Highlights, wo wir Biologen das Privileg eben haben, dass wir auch solche exotischen Studienorganismen eben in so exotischen Destinationen uns auch angucken können. Wie hat es denn dann geklappt mit den Ameisen da vor Ort?
Ja, tatsächlich hatte nichts geklappt von dem, was wir uns vorgenommen hatten.
Ah, das ist ja typisch für Feldarbeit eigentlich, ne?
Ja, ganz genau. Erschwerend kam da einfach nur dazu, dass wir sehr weit entfernt von jeglicher größeren Zivilisation waren. Also es gab vor Ort eine recht rudimentäre Infrastruktur, sodass wir uns erstmal wirklich hinsetzen mussten und uns was Neues ausdenken mussten.
Naja.
Vielleicht muss ich da nochmal dazu sagen, wir hatten relativ bald, ja, als wir das Ganze geplant hatten, uns noch Unterstützung von der Monika Eberhardt dazu geholt, auch vom Zoologischen Institut, die schon seit vielen Jahren eben auch zu Vibrationskommunikation forscht. Und die war dann wirklich äußerst großzügig und hatte uns ein sogenanntes Vibrometer zur Verfügung gestellt.
Ja.
Das konnten wir auch mitnehmen. Wir hatten auch diverses anderes Equipment dabei gehabt und Messgeräte und hatten dann eben ein paar erste Untersuchungen im Feld gemacht. Wie gesagt, nichts davon funktionierte. und haben uns so langsam vorangetastet. Und ursprünglich wollte ich ja eigentlich dieses Rasseln untersuchen.
Genau,
und,
ja.
Wir hatten nämlich die Idee gehabt, dass dieses Rasseln eben auch dazu dient, dass sich diese Ameisen, also einzelne Kolonien, gegenseitig warnen. Also diese Ratternpalmen bilden ganz große Cluster, wo mehrere Ratternstämme entspringen und diese Stämme beherbergen dann eben jeweils eine Ameisenkolonie.
Ja.
Und wir hatten uns dann eben drauf eine Alternative gefunden und dann eben beschlossen.
Warum konkret hat das mit dem Rasseln nicht geklappt? Ich habe mich jetzt schon so drauf gefreut, da zu der Kommunikation oder den Warnstrukturen da was zu hören. Es ging einfach technisch nicht.
Ja, also wir hatten dieses Rasseln aufgenommen und wir wollten Playback-Experimente durchführen.
Ja, okay.
Und hatten uns dann da durch wirklich wunderbare Lautsprecher, die eigentlich einen sehr breiten Frequenzbereich auch abgedeckt hatten, wiedergegeben. Und diese Ameisen wollten einfach nicht reagieren. Also egal, was wir gemacht hatten, das hatte nicht funktioniert. Dann wollten wir auch die Vibrationen wiedergeben. Das hat auch nicht funktioniert, weil sich herausgestellt hatte, dass die einfach extrem komplex sind von der Signalstruktur her. Und andererseits, es war auch gar nicht so überraschend, weil, und das war uns auch von Anfang an bewusst, die große Herausforderung dabei lag einfach darin, dass bis dato sehr wenig bekannt war über dieses System. Genau, ja. Und dann haben wir eben beschlossen, gut.
Plan B. Braucht dann jeder Biologe und im Freiland auch noch Plan C oder D.
Ganz genau.
Und so weiter.
Ganz genau. Wir haben dann nämlich beobachtet, dass diese Ratternpalmen mit zwei unterschiedlichen Ameisenarten assoziiert sind und diese beiden Ameisenarten auch noch eine alternative Ratternpalmenart zur Verfügung stehen haben. Und vieles deutete eben darauf hin, dass diese Interaktion eine Interaktion ist, die für beide Partner positiv ist, also für die Ameisen, die dort Platz zum Leben bereitgestellt bekommen haben von dieser Pflanze und auch um dort ihre Aphiden, von denen sie profitieren, um die dort zu halten. Und zugleich profitiert eben die Pflanze davon, dass diese Ameisen sie gegen Fressfeinde verteidigen. So war damals unsere Hypothese.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir jetzt eben ein ökologisches Experiment daraus und gehen dem Ganzen mal auf den Grund und haben dann eben auch feststellen können, dass es sich dabei um einen Mutualismus handelt, also eine positive Interaktion für beide Partnerarten. Das war dann auch tatsächlich das Thema, was ich dann meiner Bachelorarbeit verwendet habe.
Ja.
Nichtsdestotrotz hatten wir noch parallel dazu immer weiter versucht, auch unsere ursprünglichen Ideen umzusetzen. Das ist uns dann teilweise auch gelungen. Auf jeden Fall ist damals auch ein riesengroßer Datenberg angefallen, den ich teilweise auch heute noch auswerte.
Ja, tatsächlich.
Genau.
Ja. Jetzt ist also die Bachelorarbeit zumindest zu einem glücklichen Ende gekommen vom experimentellen Teil. Du hast das Bachelorstudium dann erfolgreich hier natürlich abgeschlossen bei uns. Hattest du dann so eine Phase, wo du lange überlegt hast, was machst du als nächstes? Oder war für dich gleich klar, ein Masterstudium ist so das, wo ich aufbauen möchte? Oder gab es Alternativen, über die du nachgedacht hast?
Ja, also ich hatte natürlich einige Zeit lang auch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht nochmal die Universität zu wechseln. Und Studienfach wollte ich auf jeden Fall auch nochmal wechseln. Also jetzt nicht bedingt dadurch, dass mir Landschaftsökologie nicht gefallen hätte, aber ich wollte mich damals einfach nochmal so ein bisschen mehr in die Ökologie an sich nochmal vertiefen.
Ja.
Und hatte vor allem den Eindruck, dass ich jetzt im Bachelorstudium da auch schon sehr viel von diesen landschaftsökologischen Perspektiven mitgenommen habe. Und ich muss dazu sagen, damals war es so, dass wir eben aus diesen Untersuchungen, die wir damals auf Borneo durchgeführt haben, erwachsend die Idee hatten, Gelder für ein darauf aufbauendes Projekt einzuwerben.
Ja.
Und meine damaligen Kollegen Caroline Schöner und Michael Schöner und Monika Eberhardt wollten eben mit mir zusammen auch weiter noch dran arbeiten. Und da sprach einfach viel für mich dann auch, hier zu bleiben.
Okay, also über die Schiene Forschung hast du Feuer gefangen und an dem Projekt weiterzuarbeiten. Und das hat dich mit dazu motiviert, so in die Masterschiene zu gehen und auch hier zu bleiben, ja.
Ganz genau, ja. Mhm. Also es waren dann wirklich auch, einerseits wusste ich natürlich, was hier auf mich zukommt. Ich kannte die meisten Dozierenden schon, kannte die Stadt, kannte die Uni und wusste da, erwartet mich eigentlich viel Gutes. Ich war auch neugierig darauf, was noch kommen würde. Und zugleich hat mir das damals auch schon so viel Freude bereitet, mich da so ein bisschen nochmal forschend betätigen zu können, dass ich das auch auf gar keinen Fall aufgeben wollte. Und hatte ich mich mal orientiert, was steht hier zur Auswahl, und dann blieb am Ende eben dieser Masterstudiengang Biodiversität und Ökologie übrig.
Ja. Da bist du dann ganz offensichtlich reingekommen, hast einen Studienplatz gekriegt Und wie fandst du da die Auswahl der Veranstaltungen? Hattest du den Eindruck, dass sich da sehr viel gedoppelt hat, oder hattest du schon den Eindruck auch, dass du etliches Neues da noch aufnehmen konntest? An Veranstaltungen?
Ja, es war auf jeden Fall sehr viel Neues dabei. Ich hatte im Vorfeld natürlich auch mal mir den Modulplan angeschaut und geguckt, ja, was erwartet mich da eigentlich, und hatte mir natürlich auch mal ein oder zwei Meinungen von Leuten eingeholt, die da jetzt auch schon studiert hatten.
Ach so.
Und ja, da hat sich sehr schnell auch abgezeichnet, dass dort nochmal was anderes ist. Vor allem auch die Inhalte einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise vertieft werden.
Ja, ja.
Mein großer Wunsch war dann eben auch wirklich in die Tiefe gehen zu können. Und da hatte mich dieser Studiengang sehr überzeugen können, weil eben, gut, manche haben immer ein bisschen drüber geklagt, für mich war es genau richtig. Es sind eben sehr große Module gewesen, wenn man sich dann eben für ein Thema entschieden hat. Ging das neben einer Vorlesung immer gleich einher mit Praktika, Seminaren, manchmal auch mehrere davon.
Ja.
Und das hatte ich sehr genossen, da auch wirklich mal Zeit zu haben, mich in Themen rein zu vertiefen, das Ganze gleich auch praktisch ausprobieren zu können. Und das war tatsächlich mal was ich mir schon im Bachelor gewünscht hatte.
Ja, gut, die großen Module haben den Vorteil, wie du sagst, dass man ein Thema sehr, sehr umfassend bearbeitet. Es ist ja dann aber auch so, ich glaube, 6 Module müssen, Wahlmodule mussten studiert werden. Wenn man sich dann mal vergriffen hat in der Wahl des Moduls, dann, was hast du da die Kommilitonen dann gesagt? Einfach das Modul nicht zu Ende gemacht oder Augen zu und durch?
Ja,
oder beides.
Ich muss wirklich sagen, ich hatte großes Glück, habe immer alle Module auch in der Modulwahl bekommen, die ich mir im Vorfeld ausgeschaut hatte und die mich interessiert haben. Und da war wirklich nichts dabei, was mich nicht interessiert hätte.
Ja.
Von Kommilitonen weiß ich natürlich, dass manche auch mal daneben gegriffen haben. Und die haben das dann entweder durchgestanden oder dann irgendwann auch gesagt, naja gut, das hat jetzt absolut, ja, es ist nicht mehr sinnvoll, das weiter zu verfolgen. Die haben dann damit aufgehört und sich was anderes gesucht. Aber ja, ich würde sagen, das war eigentlich die Ausnahme.
Ja, also du hast so grob im Groben und Ganzen schon das belegen können, was du möchtest, wolltest und was so deinen Wünschen auch entsprach. Ja, schön. Wir haben kurz zur Information, da an dem Prozess warst du ja auch mit beteiligt, diesen Studiengang ja jetzt inzwischen internationalisiert. Er heißt jetzt Biodiversity, Ecology and Evolution, und tatsächlich haben wir jetzt die Modulgrößen ein bisschen herabgesetzt, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Kombinationsmöglichkeiten und so weiter zu liefern. Die Inhalte sind ja gleich geblieben, aber vielleicht ist die Studierbarkeit dadurch ein klein bisschen besser geworden.
Ja, und es gibt jetzt ja auch noch einige neue Module, die dazugekommen sind.
Ja, richtig.
Und hattest du es ja schon gesagt, ich durfte da ein bisschen mitwirken an diesem Prozess. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr überzeugt von dem Ergebnis. Und wenn ich die Möglichkeit hätte und jetzt nicht schon den alten BioDiff Master studiert hätte, würde es mich fast reizen, da mich nochmal einzuschreiben.
Ja, gut, das ist schön zu hören. Ich will kurz erklären, Julien war mit dabei in einer Arbeitsgruppe, Projektgruppe, die also diese Umgestaltung des Studiengangs betrieben hat. Er hat da auch einige Semester als studentisches Mitglied im Prüfungsausschuss mitgewirkt und war eben auch in dieser Arbeitsgruppe und hat also dort guten Input auch uns geliefert, der dann eingeflossen ist in die Neugestaltung des Studiengangs, der jetzt zum Wintersemester erstmalig live gegangen ist, sagen wir mal so. Wir hatten 80 Bewerbungen, da waren wir ganz von angetan auf die 15 Plätze, die jetzt dieses Wintersemester im Hut sind. Ja, und da hoffen wir natürlich jetzt im Oktober auf einen guten Start. Jetzt kommen wir aber nochmal auf dich zurück und auf dein Studium. Ich hatte ja eben bei der Bachelorarbeit eigentlich schon was gefaselt von Kannenpflanzen und Fledermäusen, aber jetzt Masterarbeit, oder?
Ja, genau. Die hat sich dann auch mit Kannenpflanzen beschäftigt.
Ja.
Jetzt greifen wir nur noch mal ein kleines bisschen zurück. Gehen wir noch mal zurück nach Borneo. Ich hatte dort dann mich nämlich nicht nur mit Ameisen beschäftigt. Ja, hatte die Möglichkeit, meinen Kollegen zu helfen, die sich eben überwiegend dann mit den Kannenpflanzen beschäftigt hatten.
Ja, okay, da war schon der Kontakt da, klar.
Genau, da war der Erstkontakt da.
Der Erstkontakt, ja.
Mich hatten diese Pflanzen dann auch wirklich sofort fasziniert. Und es gipfelte im wahrsten Sinne des Wortes darin, dass ich eben dann auch die Kollegen dabei unterstützt hatte, auf dem Mount Mulu, der eben in der Mitte dieses Nationalparkes dort liegt, dass ich dort bei der Beprobung mit dabei war. Das muss man sich so vorstellen, dieser Berg ist ungefähr 2 Tagesmärsche von unserem Basislager entfernt. gewesen und der Aufstieg ist eine Qual, wie sie im Buche steht, sind wirklich Wege, naja, sofern man von Wegen sprechen kann, die gehen in einer Linie nach englischer Manier von Ausgangspunkt zum Berggipfel hinauf.
Quer durch, okay.
Wo es zu steil ist, sind ein, zwei Seile eingelassen, da kann man sich hochziehen. Mhm. Allzu viele Pausen sollte man die ersten 1500 Meter auch nicht machen, weil man sofort von zahlreichen Blutegeln umringt wird, die sich dann an allen möglichen und unmöglichen Stellen niederlassen und
das hört sich traumhaft
an. Ja, absolut traumhaft, geschweige denn von den Schwärmen von Moskitos, die einen jagen. Nichtsdestotrotz ein faszinierendes Erlebnis. Also man durchquert wirklich die verschiedensten Vegetationszonen, erlebt quasi, wie man da eben vom tropischen Tiefland dann in die Montanregionen aufsteigt. Unterwegs haben wir Station gemacht, nochmal in einem Zwischenlager. Das war so eine kleine Blechhütte. Und unsere Bleibe dann für ungefähr 10-11 Tage in der Nähe des Berggipfels war dann auch so eine Blechhütte nochmal, die man dort aufgebaut hatte. Und nochmal die Herausforderung dann auch beim Aufstieg war, dass wir natürlich für diese Zeit auch entsprechend Verpflegung mitnehmen mussten. Wir mussten auch diverse Instrumente mit hochnehmen, Equipment und so weiter und so fort. Diese Experimente sind am Berggipfel über mehrere Wochen gelaufen. Also wir haben uns da in Schichten dann abgewechselt.
Und das heißt, du hattest ein Marschgepäck von 20, 30 Kilo.
Ja, es war wirklich unglaublich schwer, dieser Rucksack, den ich da geschultert hatte. Ja. Am Ende hatten wir den auch mal gewogen. Ich war überrascht, wie viel man da tragen kann.
Ach so, okay.
Waren keine Steine, die wir da geladen hatten, sondern wirklich schon auf das Nötigste begrenzt, dessen, was wir gebraucht haben. Wir hatten zum Glück beim Aufstieg auch noch die Unterstützung von zwei Trägern gehabt, die uns da geholfen haben. Ja, dann ist man irgendwann dort eben am Camp angekommen in der Nähe des Berggipfels. Und da haben wir uns kurz mit unseren Kollegen getroffen, die vorherigen Tage dort verbracht haben. Die haben sich dann sofort wieder auf den Abstieg gemacht, zusammen mit den Trägern.
Ah ja, und ihr habt die abgewechselt.
Genau, wir haben die abgewechselt.
Was für Messungen konkret habt ihr da gemacht?
Genau, also es ging dort dann um montane Kannenpflanzenarten. Und dort haben wir uns interessiert, wie das Mikrobiom dieser Kannenpflanzen aussieht. Also man muss dazu sagen, die haben eine Verdauungsflüssigkeit. Überwiegend fangen die Insekten.
Ja,
die fallen dort hinein, werden verdaut über kanneneigene Enzyme. Zugleich gibt es
Nährstoffe, bringen die da rein.
Ganz genau, also wir wachsen sehr nährstoffarmen Habitaten. Und allerdings ist es so, dass in diesen Verdauungsflüssigkeiten auch zahlreiche Mikroben vorkommen. Und wir wollten einerseits diese Mikrobenarten bestimmen, andererseits haben wir auch die enzymatischen Reaktionen untersucht und dafür dann einfach Flüssigkeitsproben genommen und vorher diese Kannen eben gefüttert mit Insekten, die wir vorher gesammelt hatten, und aber eben auch Spitzhörnchenkot.
Interessant.
Ja. Man muss nämlich dazu sagen, es gibt sehr, sehr viele Kannenpflanzenarten und damit die sich nicht alle gegenseitig die Nahrung wegfangen, hat man da so ein bisschen so eine Nischensegregation bei diesen Kannenpflanzenarten, die so aussieht, dass einige von denen sehr enge Beziehungen mit Säugetieren eingegangen sind. Da hat ja vermutlich Michael in der letzten Folge auch schon zu berichtet.
Den Spitzhörnchen noch nicht.
Den Spitzhörnchen noch nicht, dann werde ich das einfach mal übernehmen.
Bitte.
Es gibt nämlich die Nepenthes lovii, das ist eine dieser montanen Kannenpflanzenarten. Sieht aus wie eine Kloschüssel, an der ein Behältnis dran hängt. Und an dieser Kloschüssel ist auch noch so ein kleiner kleiner Deckel, das ist ein Blatt, an dem zahlreiche Nektarien zu finden sind, die Nektar absondern. Und dann kommen diese Spitzhörnchen, setzen sich da drauf, schlecken den Nektar ab, was für die eine willkommene Nahrungsergänzung ist. Und während sie da sich ähnlich dem Schlaraffenland den Nektar ins Maul laufen lassen, koten sie eben auch in dieses Behältnis hinein von der Kannenpflanze und die kann dann wiederum den Hörnchenkot verwenden, um Nährstoffe zu gewinnen.
Okay, faszinierend. Das muss man nochmal genauer durchdenken. Aber das ist ja ein super spannendes System, was du da kennengelernt hast. Erst Kontakt zu den Kannenpflanzen.
Ja, absolut. Und zugleich eben auch die Möglichkeit, da oben am Berggipfel zu arbeiten, was nochmal wirklich ein Erlebnis war, das mir bis heute noch eigentlich immer wieder mit größter Dankbarkeit und Begeisterung und Freude in den Sinn kommt. Das war nämlich unglaublich. Also wir waren dort oben, hatten den Ausblick auf ja, kilometerweise unberührten tropischen Regenwald.
Ja.
Man sah nur in der Ferne die Lichter der Zivilisation an der Küste, allerdings in einigen ja, 100 Kilometern Entfernung. Mhm. Um uns herum war wirklich über Kilometer hinweg sonst niemand mehr. Ja, man muss sich das auch wirklich so vorstellen, als wir da oben ankamen, uns dann von unseren Kollegen verabschiedet haben und von den Trägern, die sich dann wieder auf den Abstieg gemacht haben. Wir waren da immer zu zweit oben, standen wir erstmal da und haben uns gedacht, um Gottes Willen, was machen wir hier eigentlich? Also ja. Gerade waren wir noch in Greifswald und jetzt stehen wir da oben weit entfernt von jeglicher Zivilisation und haben aber auch sehr, sehr schnell von dieser wirklich surrealen Welt gefangen genommen.
Ja.
Also, das ist dann, ja, diese Berggipfel sind permanent eigentlich bis auf wenige Stunden abgesehen am Tag in Wolken gehüllt.
Mhm.
Dadurch ist sehr viel Feuchtigkeit natürlich auch permanent um einen herum und unzählige Moose und Epiphyten wachsen an der umgebenden Vegetation. Und das Ganze wirkt ja wie aus einem Traum entsprungen, ein wahrer Märchenwald, durch den man dann dort wandelt. Und dann mussten wir dort immer auch noch einige Stunden zu unseren Untersuchungsgebieten nochmal wandern meistens. Und
da gab es rechts und links des Weges sehr viel zu entdecken dann, ne?
Absolut. Ja. Also der Weg allein war schon ein Erlebnis. Und dann dort eben nochmal mit diesen Kannpflanzen arbeiten zu können, das hat sich eingebrannt. Und ja, auch wenn damals mein eigentliches Augenmerk auf den Ameisen lag, ist da auch eine Begeisterung für diese Kannpflanzen entstanden.
Ja, die merkt man sehr lebhaft. Und ich hole dich da aber jetzt aus diesem Bergplateau nochmal raus und versuche unser Gespräch jetzt auf die Masterarbeit zu biegen. Also uns ist klar geworden, jetzt Erstkontakt kann Pflanzenbegeisterung, das hast du in der Masterarbeit ja weiter ausgebaut. Hattest du damals bei dieser Expedition, von der du gerade geschildert hast, dann auch quasi für die Masterarbeit schon Daten sammeln können oder hast du noch weitere Reisen machen dürfen?
Nee, ich muss dazu sagen, damals hatte ich noch überhaupt keine Vorstellung davon, dass mich dieses Thema nochmal einholen würde.
Mhm.
Also ich bin immer davon ausgegangen, Masterarbeit, vielleicht mache ich nochmal was zu Ameisen. Das war schon ein Thema, in dem ich recht tief drin steckte. Und es kam dann alles völlig anders. Ich hatte dann jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, im zweiten Mastersemester eine Stelle als Hilfskraft bei der Caroline Schöner angefangen, die eben auch im Rahmen dieses DFG-Projektes, was sie damals auch auf Borneo schon durchgeführt hatte, hier in Greifswald angefangen hatte, diese Experimente auch nochmal im Gewächshaus unter kontrollierteren Bedingungen zu wiederholen.
Ja.
Mhm. Und da konnte ich sie dann unterstützen und fand es auch ganz spannend, hatte mich gefreut, wieder mit Kannpflanzen zu tun zu haben und hätte mir aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht vorstellen können, da meine Masterarbeit drüber zu schreiben.
Ja, die Kannpflanzen hier bei uns im Gewächshaus, die durfte ich mir auch schon mal angucken. Nun hast du uns gerade geschildert, die Kannenpflanzen haben ja ganz spezifische Nährstoffansprüche. Ihr müsst die auch mit Insekten füttern dann wahrscheinlich oder mit Spitzhörnchenkot oder womit füttert ihr die Kannenpflanzen?
Genau. Hier im Gewächshaus in Greifswald haben wir einmal Nepenthes rafflesiana. Das ist eine Kannenpflanzenart, die überwiegend Insekten fängt. Und dazu noch ihre wirklich sehr, sehr nah verwandte Schwesterart Nepenthes hemsleyana. Mhm. Und Nepenthes hemsleyana, das dürfte den Podcast-Hörern aus dem letzten Podcast vermutlich schon ein Begriff sein.
Wenn sie gut zugehört haben, ja.
Genau, das ist die Art, die in einer sehr engen Assoziation mit Fledermäusen lebt, die dort sich tagsüber in diese Kannenpflanze reinhängen, geschützt sind und eben dann auch reinkoten. Also wir füttern die mit Fledermauskot.
Mhm. Mhm.
Genau. Ja, aber jetzt will ich nochmal deine Ausgangsfrage beantworten, wie mich das Masterarbeitsthema gefunden hat.
Genau, dass wir da mal die Kurve kriegen. Ja.
Genau, ja. Es war dann so, dass die Caroline Schöner und der Michael beide relativ kurz hintereinander für sich entschieden hatten, dass sie so die aktive Wissenschaft verlassen werden würden.
Mhm.
Und damit stand dann eben auch zur Debatte, was mit diesem Forschungsprojekt mit den Kannenpflanzen weiter passieren sollte.
Ja.
Und ich hatte dann noch vorgeschlagen, das wäre ja wirklich zu schade, wenn man das jetzt alles einstampfen würde, zumal ich ja auch live miterlebt hatte, unter was für Entbehrungen wir damals auf Borneo auch diese Proben genommen hatten. Und ja, hat er vorgeschlagen, ja, ich kann das hier so als verlängerter Arm von Caroline noch vor Ort durchführen und sie macht dann alles andere. Und meinte sie, naja, gut, dann können wir es eigentlich auch gleich so machen, dass wir versuchen, dir dieses Projekt irgendwie überzuhelfen und dass du dich einfach um alles kümmerst. Und da stand ich dann erstmal da und habe mir gedacht, naja.
Ja,
bin ich dem gewachsen, aber man wächst mit der Größe der Aufgaben und habe ich gesagt, naja, warum nicht? Probieren sollten wir das auf jeden Fall. Und habe dann dieses Projekt übernommen und hatte dann glücklicherweise auch einen Chef hier vor Ort, der dem Ganzen auch zugestimmt hat, der da auch an mich geglaubt hatte.
Ja.
Und dann hatte ich auf einmal die Verantwortung über 120 Kannpflanzen hier im Botanischen Garten, war Herr dieser ganzen Daten und es gab noch zwei Teilexperimente, die auch hier vor Ort durchzuführen waren. Und ja, dann hatte sich im Laufe dieses Arbeitsprozesses eben auch ergeben, dass ich über einen Teil davon auch noch meine Masterarbeit schreiben
konnte. Ja, ja. Nun ist es ja so, Julien, auch als Herr der Kannenpflanzen, da tropft ja keine Masterarbeit raus sozusagen, sondern die Masterarbeit beinhaltet das Analysieren von Daten, letztendlich dann das Schreiben der Masterarbeit, das Diskutieren der Daten in größerem wissenschaftlichen Zusammenhang. Wie bist du damit klargekommen, mit diesem Schreibaspekt jetzt?
Ja, hat mir tatsächlich große Freude gemacht. Ich muss ja dazu sagen, ich war einfach schon ein bisschen auch geübt dann durch die letzten Jahre. Ich hatte ja relativ früh eigentlich angefangen, auch wissenschaftlich zu arbeiten. Dann eben natürlich einerseits und dem, was auch im Rahmen des Studiums von mir verlangt war. Andererseits hatte ich aber eben auch die Möglichkeit, dadurch, dass mich diese Themen fasziniert haben und ich da auch immer ein bisschen mehr geforscht hatte, da auch meine eigenen Projekte zu verfolgen und hatte dann eben im Vorfeld schon auch aktiv an verschiedensten Tagungen teilgenommen und viele Publikationen gelesen, natürlich dann auch selber angefangen irgendwann zu schreiben und von daher war das für mich kein Problem. Das ja, war einfach schon recht gut vertraute Praxis. Und ich hatte dann eben auch das Glück, dass mich Michael Schöner und Caro dann eben auch noch zur Seite standen, auch gesagt haben, also wenn ich mich dazu entscheide, dann noch meine Masterarbeit zu schreiben, bleiben die beiden mir auf jeden Fall auch als Ansprechpartner erhalten. Und dann hatte ich noch einen sehr, sehr fähigen Zweitbetreuer gewinnen können, Jürgen Greiling, unseren Pflanzenökologie-Professor, der mich da auch nochmal auf eine wirklich großartige Art und Weise unterstützt hat. Ich habe sehr, sehr viel eigenverantwortlich gearbeitet und wusste eben, ich habe da meinen Pool an Betreuern, die ich wann immer irgendwie auch Unklarheiten entstanden sind, ansprechen konnte und die mich da wirklich wunderbar unterstützt haben. Also ohne wäre das auch gar nicht gegangen. Ja, aber es war natürlich auch mit viel Eigenarbeit verbunden natürlich.
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den man sich vielleicht immer auch nochmal vor Augen führen muss. Denn als Biologen sollten wir nun alle eigentlich die Begeisterung mitbringen für solche Freilandarbeiten oder eben Laborarbeiten, praktische Arbeiten. Aber es gehört eben auch sehr intensiv Datenanalyse dazu. Michael hat uns im letzten Podcast verraten, dass das Arbeiten mit dem Statistikprogramm R zum Beispiel nicht unbedingt so sein Steckenpferd ist. Aber da musste er sich mehr durchboxen. Aber es war nötig. Und dann eben auch wirklich das Verschriftlichen und das zu Papier bringen des Ganzen. Man arbeitet nicht für die Schublade. Das ist ein Begriff, den ich hier, glaube ich, in dem Podcast schon 2-3 Mal habe fallen lassen, sondern es geht ja immer darum, das Ganze der Öffentlichkeit zu präsentieren, zugänglich zu machen. Und dazu gehört eben auch die Verschriftlichung. Jetzt ist es ja so in Greifswald hier und die Masterarbeit schriftlich wird dann begutachtet. Nach der Einreichung, dann gibt es ja eine Verteidigung. Das heißt, du hast, und das ist ja jetzt gerade vor ein paar Wochen geschehen, uns deine Forschungsthemen auch nochmal in einem Vortrag vorgestellt und wurdest dann eine Weile lang gelöchert, auch von der Kommission und mit Fragen dazu bombardiert. Wie hast du das wahrgenommen? Du hast dich ja irgendwie sehr gut geschlagen, aber wie sah es da in dir aus? Das sieht man vielleicht von außen ja nicht so wirklich.
Ja, klingt verrückt, aber ich habe mich drauf gefreut. Also mir geht es tatsächlich so, wenn ich an so einem Projekt über mehrere Monate dann auch irgendwann gearbeitet habe, freue ich mich darüber, wenn ich anderen davon erzählen kann.
Ja.
Und ich war natürlich auch sehr nervös, weil ich auch wusste, all die Leute, die da anwesend sind, wissen auch, was sie von mir erwarten können und die haben auch große Freude daran, mich mal mit Fragen zu grillen. Das haben sie auch ganz gut getan, also ich bin durchaus ins Schwitzen gekommen, Aber ja, es lief sehr gut im Großen und Ganzen und hat auch Spaß gemacht, weil auch spannende Fragen gekommen sind. Und was mich auch wirklich nochmal ja auch sehr gefreut hatte, war zu sehen, es war eine Online-Verteidigung, einfach bedingt durch die Corona-Situation,
ja,
dass es auch auf ein sehr großes Interesse gestoßen ist, was ich jetzt überhaupt nicht erwartet hätte. Also es waren, glaube ich, an die 35, 40 Personen
anwesend. Ja, so gewesen. Viele saßen drin in dem Meeting, ja.
Genau.
Und, in dem virtuellen Meeting.
In dem virtuellen Meeting und auch eben auch ja, viele Menschen, die mich im Grunde genommen seit dem ersten Semester begleitet hatten. Also einerseits natürlich auch Kommilitonen, andererseits auch Dozierende. Und das hatte mich auch nochmal sehr berührt, auf eine gewisse Art und Weise auch zu sehen, dass da auch ein Interesse war.
Ja, das kann ich sehr verstehen. Nun hast du da den Sack also erfolgreich zugemacht. Ich hoffe, du hast die Masterurkunde jetzt schon in der Tasche oder in der Post gehabt oder abgeholt oder wie auch immer. Du hattest mir in unserem Vorgespräch kurz eben angerissen, für dich geht es jetzt mehr oder weniger nahtlos weiter in diesem Projekt hier und du kannst da als wissenschaftlicher Mitarbeiter noch eine Weile lang drauf arbeiten und forschen.
Ja, ganz genau. Ich hatte ja schon berichtet, dass ich über einen ganz kleinen Teil dieses Projektes damals meine Masterarbeit geschrieben habe. Und das Projekt läuft weiter bis im Frühsommer des nächsten Jahres im Grunde genommen. Und jetzt kommt auch nochmal ein sehr spannender Teil. Ja, sind jetzt nämlich dabei, die ganzen Daten zu analysieren. Also ich habe jetzt bis letzte Woche tatsächlich noch die Experimente durchgeführt, Proben genommen. Dieses Projekt war in mehrere Teilprojekte untergliedert. Ein Teil hatte sich eben mit Enzymen beschäftigt, ein anderer Teil mit der mikrobiellen Komponente der Teil, den ich hauptsächlich betreue, mit der ökologischen Frage, welche Funktionen erfüllen jetzt eigentlich diese Mikroben für die Kannenpflanzen?
Ah, okay, ja.
Genau, und damit verbunden war eben einerseits die Beprobung und die experimentelle Herangehensweise im Feld und andererseits jetzt nochmal die Durchführung hier in den Gewächshäusern vor Ort im Botanischen Garten hier in Greifswald. Da waren jetzt meine letzten Monate auch nochmal parallel eben zur Masterarbeit davon geprägt, dass ich da noch Proben genommen habe, dass ich das ganze Projekt koordiniert habe. Ich muss auch dazu sagen, alleine wäre ich dazu überhaupt nicht in der Lage. Einerseits natürlich, weil da auch Themengebiete mit dabei sind, die meine Kompetenzen überschreiten. Da haben wir ganz, ganz wunderbare und engagierte Projektpartner von der Universität in Olomouc in Tschechien. Wir haben noch eine Partnerin hier in Greifswald von der Mikrobiologie und auch noch einen Projektpartner in Würzburg. Mit denen stehe ich also immer in sehr engen Austausch. Und vor allem auch durch die Unterstützung von ganz großartigen Hilfskräften, die ich hier gehabt habe, die sehr viel zu diesem Projekt auch beigetragen haben. Also die haben sich Gedanken dazu gemacht, wie kann man diese Messinstrumente noch weiter verbessern, wie kann man Messungen erleichtern. Ja. Und es ist ganz viel auch in so einem Ping-Pong-Spiel hin und her gegangen. Also die haben festgestellt, hey, da irgendwas funktioniert nicht ganz gut bei den Experimenten, so wie du dir das ausgedacht hast und es dann auch immer wirklich sofort mitgeteilt. Und dann haben wir uns da zusammengesetzt und meistens war es dann einfach so, dass ich dann zwei, drei Tage später wieder ins Gewächshaus gekommen bin oder ins Labor und dann war dort wieder irgendein tolles, neues Gadget im Grunde genommen zusammengebaut und lag bereit oder wieder eine Verbesserung implementiert, die wir dann nochmal irgendwie kurz überlegt haben, wie können wir das jetzt sinnvoll in unseren Workflow mit integrieren. Also da muss ich auch wirklich mal sagen, man darf seine Hiwis nicht unterschätzen.
Und Hiwis sind also Studierende hier in der Biologie, die entsprechend auf Verträgen bezahlt werden dafür.
Ganz genau. Nur
ganz kurz zur Erläuterung, was ein Hiwi ist. Aber es ist ja schön zu hören, dass es da Studierende gibt, die da auch so aktiv mitdenken und auch Spaß an der Sache haben.
Absolut. Also da muss ich wirklich meinen Hut ziehen und ich bin da wirklich dankbar für, dass ich die mit dabei hatte. Die waren eine großartige Bereicherung. Das Ganze ist jetzt abgeschlossen und jetzt die nächsten Wochen und Monate werden davon geprägt sein, diesen gigantischen Datenberg weiter auszuwerten, die Publikationen vorzubereiten, dann zusammen mit den Projektpartnern auch zu schreiben, zu überarbeiten und das Ganze dann publikationsfertig zu bekommen.
Mhm, klar, ja. Da stehen dir noch einige Monate intensiver Arbeit auf jeden Fall bevor. Auch das schönste Projekt kommt irgendwann mal zu einem Ende, weil die Finanzierung dann wahrscheinlich auslaufen wird irgendwann. Wie geht es dann weiter für dich? Was sind so die Zukunftspläne?
Für mich wird es weitergehen, höchst vermutlich damit, dass ich promovieren werde. Ich muss ehrlich sagen, mir macht es überaus große Freude, in der Wissenschaft tätig zu sein. Und ich könnte mir noch nicht vorstellen, damit jetzt an dieser Stelle aufzuhören. Mhm. Genau, also ich bin gerade dabei, mich umzuschauen, was für Themen für mich in Frage kommen, was für Arbeitsgruppen, was für Universitätsstandorte, also was ich vielleicht schon verraten kann. Höchstwahrscheinlich wird auch ein Wechsel des Standorts für mich nochmal anstehen. Mhm. Und ich werde auch nochmal, ja, also meine Themengebiete auch nochmal ändern. Allzu viel will ich darüber tatsächlich noch gar nicht sprechen an dieser Stelle, weil sich einfach noch vieles auch im Fluss befindet. Und, und da können wir vielleicht in einigen Jahren nochmal drüber reden, um es mehr zu berichten. Vielleicht ganz grob zu dem, was mir dabei vorschwebt. Was ich persönlich unglaublich spannend finde, sind diese ganzen Fragestellungen zur Global Change Ecology. Also ja. Vor allem eben auch angesichts dieser Tatsache, dass das ja auch alles Fragestellungen sind, die wirklich von äußerst großer Wichtigkeit für die Menschheit sind, angesichts dieser drängenden Problematiken, die sich durch den globalen Wandel ergeben, um einfach mal ein paar Stichworte nochmal in dem Zusammenhang in den Raum zu werfen, das Artensterben, der Klimawandel, die Habitatdegradation etc. pp. Also in dem Themenkomplex suche ich gerade.
Ah ja. Das heißt, ich kann mich darauf freuen, dich dann in ein, zwei Jahren doch nochmal hier in dem Podcast dann auch begrüßen zu dürfen. Da freue ich mich schon drauf und da sollten wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben.
Sehr gerne, sehr gerne.
Julien, ich will dich nicht entlassen hier, ohne dir noch eine letzte Frage zu stellen, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auf den Weg mitgeben kannst. Wenn du jetzt so dein Studium und die Masterarbeit und so weiter Revue passieren kannst, welche, wie soll ich denn sagen, Schlüsselqualifikation, was muss jemand, der sich in diesem Feld interessiert, mitbringen, um ja einmal erfolgreich ins Studium zu kommen und dann aber auch eben mit Interesse und Erfolg durch die Masterarbeit und weiterzukommen? Hast du da ein paar Tipps auf Lager?
Ja, auf jeden Fall. Also was, glaube ich, nicht wichtig genug sein kann, ist einfach eine Begeisterung für diese Themen. Ja, dass man dafür brennt, dass man sich da wirklich reinknien möchte, dass man das auch detailliert erfahren möchte, was da passiert in der Ökologie.
Ja, ja.
Und dann, glaube ich, eine Eigenschaft, die nie schadet, die vielleicht auch in einem Studium ganz besonders wichtig ist, ist einfach die Fähigkeit, sich in Themen verbeißen zu können. Mhm. Sei es jetzt einerseits vielleicht praktischer Natur, vielleicht auch gerade in dem Zusammenhang, wenn man mal was lernen muss, was man jetzt im ersten Moment nicht versteht, also dass man da wirklich den Willen hat, sich reinzuknien, bis man es versteht. Und andererseits dann eben auch, ja, vielleicht einfach nochmal sich auch selber Fähigkeiten beizubringen. Ich muss sagen, während des Studiums habe ich einen sehr, sehr hilfreichen Grundstock an Fähigkeiten gelernt, gerade auch was wissenschaftliches Arbeiten angeht, insbesondere eben auch in dem Zusammenhang mit statistischen Auswertungen,
ja, Statistik immer
mit
wieder,
ja. Dem bereits genannten Statistik-Analyse-Tool R. Mhm. Wobei man dabei auch ehrlich sagen muss, das kann nur ein Grundstock sein. Und ganz vieles habe ich mir auch selber beibringen müssen. Und das teilweise eben auch in stundenlanger Kleinstarbeit, wo ich mich gefragt habe, um Gottes Willen, warum funktioniert das nicht? Und jeder, der auch da schon mal mit R gearbeitet hat, man kann sich ja wunderbar in diesem Code verlieren und irgendwann hat man dann den Dreh raus. Und ich glaube, eigenverantwortliches Arbeiten ist da sehr, sehr wichtig. Vor allem auch, dass man da an sich glaubt und sagt, naja, ich gebe nicht auf, sondern ich sehe das jetzt als eine Herausforderung, die es zu meistern gilt.
Ja, also sich verbeißen in bestimmte Fragen.
Unbedingt. Ja, ja. Und damit bin ich ehrlich gesagt bisher noch nie schlecht gefahren.
Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Gast zu sein im Podcast. Ich drücke die Daumen für was dann kommt in Zukunft auf dem Feld der Biologie noch. Ja, und meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren bei Biology to Go und sage bis zum nächsten Mal.